Haben dann erstmal, wir haben unterwegs geübt. Wir sind ja im flachen Norddeutschland los, bis nach Berlin war das einigermaßen eben und dann ging das.
Dann, nach Berlin wurde es dann ernst. Also Sie sind durch Osteuropa gefahren, Sie sind dann runter nach Italien, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, haben dann übergesetzt mit dem Schiff nach Ägypten und dann waren Sie endlich auf einem fremden Kontinent. Nun war damals schon Ägypten ein unruhiges Land, konnte man da so einfach durchradeln?
Also, als wir auf der Fähre standen und Ägypten gesehen haben, da ist uns das Herz ein wenig in die Hose gerutscht, weil es war extrem laut. Für einen Hafen ist das sicherlich normal, aber es waren einfach ungewohnte laute Geräusche, wie zum Beispiel die Rufe von den Muezzin. Und im Hafen schien alles per Hand zu funktionieren. Und da standen wir auf dem Schiff, das erinnere ich noch sehr genau, und waren uns sehr unsicher, sollten wir nicht einfach auf dem Schiff bleiben und wieder zurückfahren. Aber letztendlich haben wir dann gesagt, nein, nochmal zahlen wir das Ticket nicht. Wir werden jetzt vom Schiff wieder runter und werden uns des Abenteuers stellen. Und
welche Ängste sind in dem Moment durch Ihre Seele gekrochen?
Wie man klarkommt mit der chaotischen Fahrweise. Es gab keine Straßenschilder, anscheinend auch keine Regeln, an die sich die Autofahrer gehalten haben. Und da mussten wir uns gewaltig durchkämpfen am Anfang.
Es hat uns dann jemand abgeholt. Wir hatten einen Gastgeber vororganisiert von so einer Fahrradfahrer-Gastgeberbörse im Internet. Und der fuhr Auto und hat dann sich langsam, man schlängelt sich immer langsam durch Kreuzungen durch, hupend. Ganz langsam hupend durch die Kreuzung durchgefahren, immer stockend, damit die anderen vor ihm halt passieren konnten. Und wir sind dann mit den Fahrrädern im Windschatten in Anführungsstrichen, neben ihm gefahren, um da dann mit durchzukommen bis zu ihm nach Hause dann. Haben da dann geschlafen und dann ging es weiter. Dann sind wir erstmal in die Wüste abgebogen.
Und dann nach Kairo oder wie ging der Weg weiter? Ja,
genau, wir sind dann erstmal von Alexandria nach Kairo entlang der großen Autohauptstraße, haben uns innerlich ehrlich gesagt gewappnet, dass womöglich was passieren könnte und das ist so gegenseitig Tschüss gesagt und wir mögen uns, so solche Sachen. Und dann sind wir völlig, also richtig unter Stress, innerlichen Stress in Kairo angekommen und dann war es da dann in Ordnung, weil da war so viel Stau, dass die Autos ganz langsam fuhren und dann haben wir ganz langsam dann bis zur Jugendherberge gefunden und waren dann da 2, 3, 4 Tage, haben dann erst festgestellt im Internet, dass die Straße durch die Wüste sogar asphaltiert ist. Anfangs bis dahin haben wir gedacht, wir biegen in die Wüste ab und haben uns gesagt, naja, keine Ahnung, wie die Straße wird. Wir wussten, haben gedacht, es wird wahrscheinlich Sand. Und dann war das aber eine ganz gute neue Asphaltstraße, von Oase zu Oase sind wir dann durch die Wüste, bis wir unten wieder an Nil angestoßen sind. Und unruhentechnisch war da zu dem Zeitpunkt glücklicherweise noch gar nichts. Wir haben nicht viel über Politik geredet mit den Leuten, weil man soll das in solchen Ländern nicht unbedingt, oder haben wir uns jedenfalls nicht getraut. Und dann sind wir ausgereist und waren ungefähr 2 Wochen im Sudan und haben dann auf der Deutschen Welle in diesem UKW-Radio da gehört, dass in Ägypten die Unruhen ausgebrochen sind. Haben gedacht, das muss ein Witz sein, das kann nicht sein. Ja, wir waren da gerade, genau. Da ist nichts gewesen. Und dann, da hatten wir also Glück. Wir waren gerade raus, da ging's los.
Aber dann waren Sie im nächsten Land, was nun wirklich unruhig ist. Genau, der Konflikt zwischen Nord- und Südsudan ist inzwischen halbwegs beigelegt. Aber wiederum die Frage, kann man da so einfach durchradeln?
Das war uns vorher nicht klar und da haben wir uns ehrlich gesagt keinen großen Kopf darum gemacht, kann man da durchradeln oder nicht. Wir haben einfach nur gesagt, wir versuchen das, wir werden da irgendwie schon durchgehen oder durchradeln. Und als wir dann im Sudan waren, haben wir festgestellt, dass von den Unruhen da nicht viel zu bemerken ist. Und vorher hatten schon unsere Eltern gesagt, also ihr könnt auch das Flugzeug aus Ägypten nehmen, wir bezahlen euch das, wenn ihr darüber fliegen wollt. Nein, haben wir gesagt, das wollen wir nicht, wir fahren da durch. Im Sudan haben wir die höchste und größte Gastfreundschaft auf der ganzen Reise erlebt. Ein enormer Respekt. Wir haben die Fahrräder einfach stehen gelassen. Es wurde uns so gesagt, ihr könnt die Fahrräder stehen lassen, wo ihr wollt. Könnt auf den Markt gehen, ihr braucht euch um nichts zu kümmern. Es wird nichts wegkommen. Und klar hatten wir ein mulmiges Gefühl und probieren wir das mal. Und wir haben es dann wirklich gemacht und wir kamen wieder und es war nichts angetastet, gar nichts. Also die haben uns scheinbar einen enormen Respekt entgegengebracht und auf dem Markt haben sie die Preise uns gegenüber genauso oder die gleichen Preise genannt wie dem normalen Sudanesen.
Haben Sie irgendwann mal einen Eindruck bekommen, was ein sudanesischer Jugendlicher denkt, wenn er da 2 Westler auf dem Fahrrad durch die Gegend fahren sieht?
Ja, wir uns wurde gesagt, dass die Leute denken, dass wir dafür bezahlt werden.
Also, dass sie Geld kriegen für die Tour?
Ja.
Dass sie das für Geld machen?
Ja.
Haben Sie mal mit jemandem darüber geredet? Oder haben Sie Leute gefragt, hey, was macht ihr hier?
Ja, das haben sie dann schon gefragt. Dann haben sie auch gefragt, warum, um Himmels Willen, macht man solche Strapazen freiwillig? Und dann haben wir halt gesagt, nee, wir werden nicht bezahlt. Wir wollen das einfach so. Und dann war meistens, konnten die das nicht richtig verstehen. Entweder konnten die Leute es nicht wirklich verstehen oder sie haben es faszinierend gefunden und dann waren sie auch interessiert an den Ländern, die wir schon gesehen haben oder unserem eigenen Land. Dann konnten wir so ein bisschen manchmal ein Fenster für die Menschen, die wir trafen, in die Welt sein, indem wir ihnen ein bisschen erzählen konnten für einen Moment lang.
Wie haben Sie das eigentlich sozusagen technisch vorbereitet? Hatten Sie ein Gebirge von Werkzeug und Flickzeug und Ersatzreifen da auf Ihrem Gepäckträger?
Ja, wir hatten eine ganze Menge Technik dabei und auch Ersatzteile, zumal uns immer wieder gesagt worden ist, in Afrika bekommt ihr nichts an Ersatzteilen und alles, was irgendwie kaputt gehen kann, müsst ihr dabei haben. Und somit hatten wir dann eine ganze Fahrradtasche, ich schätze mal so circa 15 Kilo, mit Werkzeug und Ersatzteilen dabei.
Und wie viel Gepäck haben Sie insgesamt mit sich da immer rumgeschleppt?
Wir haben irgendwann gewogen, als wir dann einmal geflogen sind von Namibia nach Argentinien. Und da haben wir gewogen und dann waren das knappe 25 Kilo das Fahrrad und ungefähr 50 Kilo das Gepäck. Also 70, 75 Kilo pro Person das Fahrrad, die Ausrüstung plus unser eigenes Gewicht auch noch.
Das heißt, das mussten Sie alles bewegen, das ist eine ganze Menge.
Ja, das sind wir alles, haben wir immer alles bergab geschossen und bergauf langsam und zäh hochgefahren. Ja.
Sie haben vorhin erwähnt, Sie, Herr Schewe, sind Landwirt mit Ackerbau und Viehzucht beschäftigt. Sie, Frau Schmitz, sind Ökolandwirtin, haben das auch studiert. Hatte diese Reise irgendwas mit Ihrem Berufen zu tun?
Naja, sie hatte insofern was zu tun, als dass wir immer beobachtet haben, was die Landwirtschaft in der Welt so macht und tut und was sie anbaut und wie sie das machen. Und dass wir auch unterwegs manchmal Ökolandwirtschaftsschulzentren angefahren sind, um einen Moment lang zu bleiben, um einerseits selber was zu lernen und andererseits denen auch was erzählen zu können. Und dann haben wir auch mal auf einer ökologischen Farm gearbeitet als Farmmanager, um wieder ein bisschen Geld zusammenzubekommen für die Weiterreise.
Wo war das?
Das war in Tansania.
Und was haben Sie da gemacht?
Na, das war eine Farm, die Gewürze anbaut, also Chili-Pulver, Hibiskus-Tee und Lemongrass-Tee, also Zitronengrass-Tee. Und die brauchten, das ist eine deutsche Familie gewesen, die wollte Urlaub machen und die brauchten dann Verantwortliche, die in dem Moment da waren, damit sie wegfahren konnten, die Farm weiterleiteten. Da waren wir sozusagen Farmmanager, haben die ungefähr 50 Mitarbeiter gedeichselt, koordiniert, dass die Arbeiten alle weitergingen.
Kann man denn da so reinspringen, also von außen?
Also das Land Tansania hat ja den Vorteil, dass besonders die etwas höher gebildeten Farmmitarbeiter oder überhaupt höher gebildeten Menschen dort Englisch sprechen. Zwar nicht ganz so viele wie in Kenia. In Kenia wäre ja Englisch die zweite Landessprache gewesen. Aber man kann sich mit den normalen oder besser gestellten Arbeitern doch gut unterhalten. Und so hat das dann funktioniert. Mein Englisch war allerdings am Aufbau. Ich habe da sehr dran gearbeitet.